Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Mit diesem Psalmwort aus Psalm 51, 19 möchte ich Sie und dich ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst, den wir heute feiern wollen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Psalm, dieses Losungswort passt auch sehr schön zur Predigt heute. Wir dürfen gespannt sein auf die Predigt von Anke Malesser, die uns zwei antike Könige vorstellen wird. Einmal den König Saul und den König David. Letzterer, hier auch Psalm 51, hat ja durch die ganzen Dichtungen unheimlich viel hinterlassen über sein Seelenleben, seine Emotionen, seine Gefühle, Ängste, Freuden und alles, was er so durchgemacht hat, ist ja in dem Psalm, wenn man so will, dokumentiert und mal gespiegelt in seinem Herzen. Es ist eigentlich ganz, ganz selten, dass ein antiker Herrscher so viel Persönliches hinterlassen hat, so viele tiefe Fußspuren. Das macht ihn auch für mich immer wieder sehr, sehr interessant. Also kaum ein anderer König, auch im Alten Testament nicht, ist so persönlich geworden. Und das, finde ich, macht immer sehr viel Freude, da mal was drüber zu lesen. Sowohl über die Geschichten in dem Alten Testament als auch in den Psalmen. Ich finde das ganz toll. Und heute geht es um den Begriff der Schuld, wie Gott da mit Saul verfahren ist, umgegangen ist und wie er mit David umgegangen ist. Das ist sehr unterschiedlich. Und eben auch, wie es heute mit uns ist. Dürfen wir sehr gespannt sein. Ich möchte ein paar Infos nach vorne ziehen. Und zwar, wenn wir dieses Blatt mal zur Hand nehmen und dann gehen wir kurz die Dinge durch. Herausheben möchte ich den Vortrag am 13. Wozu braucht man das Alte Testament? Geht sozusagen in die Richtung der Predigt heute. Dazu wird Michael Melesser einen sicherlich sehr spannenden Vortrag halten. Dann am Freitag Gipfelstürmer, die Gruppe für junge Erwachsene. Dann der Sommerausklang, das Sommerfest. Da möchte ich diese beiden Flyer nochmal hochhalten. Da hat die Gemeinde über 2000 Exemplare bestellt. Die sollen nicht ins Altpapier wandern. Und deswegen möchte ich dich ganz herzlich bitten, nimm dir vorne am Infotisch reichlich mit und geh damit zu deinen Freunden, Bekannten, Kollegen und lad die alle ein. Auch wenn da vielleicht nur 1% von kommt, wir haben zumindest mal uns wieder gezeigt, als Christen, die einladen. Ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Signal an unser soziales Umfeld, dass wir uns bemerkbar machen. Hier, hab was für dich, ganz toll, komm doch mit. Nehmt bitte reichlich mit, dass wir diesen Karton nicht am Ende wegschmeißen müssen. Das wäre super schade, die sind ganz toll und macht davon Gebrauch. Ja, wir singen zusammen so ein Morgen-Muntermacher-Lied. Erweckt mich alle Morgen. Ich habe noch zwei Punkte. Einmal, wir hatten gestern Männerfrühstück, war richtig klasse. Wir haben einen Vortrag gehört über Nachhaltigkeit und Umwelt und Gottes Schöpfung und das rege ausgetauscht. War ganz toll. In dem Zusammenhang auch, wir planen wieder ein Männerwanderwochenende in Radlar in Hochsauerland. Das ist ein Selbstversorgerhaus, da kostet ein Wochenende mit Vollpension, wenn man so will, 50 Euro. Das kriegt, glaube ich, jeder noch gestemmt. Das ist am ersten Wochenende im November. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir da wieder in einer großen Zahl hinfahren. Das ist eine fantastische Landschaft. Wir haben auch ein paar Kochbegeisterte in der Truppe und das wird sicherlich lecker. Und auch sehr spannend und macht richtig, richtig Spaß. Hier habe ich noch eine Ansage von Annika Zyrus.
Guten Morgen. Ich wollte erstmal herzlichen Dank sagen für all die Sachspenden, die schon eingetroffen sind. Wir sammeln ja für einen Trödelmarkt am 15. und 16.09. einmal fürs Sommerfest und für den Gottesdienst am Sonntag danach. Diese Woche ist noch Gelegenheit, was abzugeben. Der Erlös kommt der Heizungsanlage zugute. Nähere Infos auch zu den Abgabezeiten stehen in der E-Mail, die ich in ausgedruckter Form dort am Infopoint habe, hinterlegt habe. Und eine zweite Sache, die der Markus eigentlich ankündigen wollte, Markus Wachovius, Diakonatsleiter Erwachsene, der aber jetzt mit auf Leitungsklausur ist. Wir planen eine Aktion, Fremde werden Freunde. Am 28.10. besteht die Möglichkeit, zu Hause bei Gemeindegliedern oder Freunden der Gemeinde zu Mittag zu essen. Und zwar suchen wir jetzt in den nächsten 3 Wochen Gastgeber, die bereit sind, eine bestimmte Anzahl, das kann natürlich vom Gastgeber bestimmt werden, aufzunehmen. Und in den 3 Wochen danach suchen wir quasi Gäste, die sich diesen Gastgebern zuordnen. Das soll einfach dienen, dass Leute, die jetzt noch nicht so lange zur Gemeinde gehören, vielleicht aus anderen Ländern auch kommen, sich in unserer Gemeinde besser integrieren, sich heimischer fühlen, Freunde gewinnen. Und die einzige Voraussetzung, damit du Gastgeber werden kannst, ist, dass du einfach bereit bist, jeden, der sich da auch einträgt, mal für 2 bis 3 Stunden bei dir zu beherbergen. Und Gäste, alleinige Gastgebergeschenk ist eine langstielige Rose, länger als die hier, damit man nicht einfach ins Schwitzen kommt, was bringe ich denn jetzt mit oder so. Das wäre das Einzige, was erlaubt wäre. Genau. Am 28.10. ist der Termin angesetzt. Wäre schön, wenn sich da in den nächsten 3 Wochen etliche Gastgeber finden.
Vielen Dank. Wir haben das auch ein paar Mal mitgemacht früher. Wir haben schon vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Ich glaube, ihr kennt das auch noch, ne? Wir haben da viel Spaß mit gehabt. Ja, wir wollen jetzt einen Bibeltext im Wechsel lesen. Kommt gleich. Und wir stehen dazu auf und wir bleiben zum anschließenden Gebet stehen. Die Gemeinde liest bitte die eingerückten Verse. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm erhört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns frei von aller Sünde. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben gesündigt nicht, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Vielen Dank, lieber Jesus, dass wir das lesen und glauben dürfen, dass du treu und gerecht bist, dass du uns unsere Schuld vergibst, wenn wir sie dann vor dich bringen. Danke, dass du dafür ans Kreuz gegangen bist, dass du den Weg dahin geebnet hast, dass du uns den Weg zum Vater gezeigt und geebnet hast, dass wir durch dich zum Vater können, dass wir wirklich Kinder sind des Herrn, des Vaters, dass wir erlöst sind, frei sind, nach vorne schauen dürfen. Danke immer wieder für dieses Erlösungswerk, das wir nicht verstehen können, begreifen können, aber wir können dafür danken. Immer wieder herzlich danken. Wir wollen noch denken an die, die heute nicht hier sind, die vielleicht krank sind zu Hause, gebrechlich oder vielleicht arbeiten müssen oder im Urlaub sind. Sei du ja, bei allen, mit allen gleich uns. Segne auch die Kinder in den Gruppen, dass du auch dort deinen Heiligen Geist ausgiehst, dass du dein Wort verkündigst dort durch die Mitarbeiter, dass sie erbaut werden, dass sie heranwachsen, auch geistlich, und dass du auch mitten unter ihnen bist. Danke jetzt für die Zeit hier und wir wollen dich bitten, dass du ja auch in der Predigt, auch im Lied, in der Anbetungszeit zu uns sprichst und unser Herz erreichst. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und beim nächsten Lied sammeln wir die Kollekte ein. Ich möchte noch mal erinnern an unsere Heizung. Wir gehen jetzt auf die frische Jahreszeit zu und da wollen wir es auch schön warm haben. Also lass uns da zusammenlegen und dass wir hier die Kollekte wirklich auch füllen.
Guten Morgen. Wir haben eben schon gehört, wir begeben uns heute Morgen ins Alte Testament, in die Zeit der Könige Saul und David. Es gibt viele Dinge, die man zu diesen Königen sagen kann. Heute Morgen geht es nur darum, wie diese zwei Menschen mit Schuld in ihrem Leben umgehen. Und wir werden sehen, dass wir dadurch ein ganzes Stück verstehen, was Saul und was auch David von Gott denken und wie ihre Beziehung zu ihm aussieht. König David lebt vor ungefähr 3000 Jahren und er ist der zweite König des Volkes Israel. Vor ihm regiert Saul, den Gott erwählt und später verwirft. Und von David, haben wir eben auch schon gehört, gibt es ganz viele Geschichten im Alten Testament und noch mehr Psalmen, die er selbst auch geschrieben hat und wo es im ersten Vers steht, von David. Er hat also mindestens 73 Psalmen selber geschrieben. Neben all den spannenden Geschichten, die wir von David kennen, zum Beispiel David gegen Goliath, gibt es auch zwei Geschichten, die von Davids Schuld reden in seinem Leben. Das eine ist eine Volkszählung, die Gott nicht will. Und Das andere ist ein Ehebruch und damit zusammenhängt ein Mord, den David begeht, um diesen Ehebruch zu vertuschen. Und beide Male folgt auf die Sünde eine schwere Strafe von Gott. In seinen Psalmen schreibt David immer wieder von Schuld in seinem Leben und von Schuld im Leben aller Menschen. Alle Menschen werden schuldig vor Gott. Psalm 51, das haben wir eben auch schon gehört, ist der Psalm, den David unmittelbar danach geschrieben hat, als der Prophet Nathan zu ihm kommt und ihm den Ehebruch vorwirft und den Mord. Und Psalm 32, der spricht ganz ähnliche Worte wie Psalm 51 und den wollen wir uns gemeinsam angucken und den wollen wir auch gemeinsam miteinander lesen. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm. Du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, denn werden sonst nicht zu dir kommen. Entschuldigung. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzet, alle ihr Frommen. Da habt ihr es gemerkt, der erste Teil fehlt immer von den Versen. Irgendwas ist heute schief gelaufen mit dem Beamer. Wie geht David mit seiner Schuld um? Es dauert eine Weile, bis David sich seiner Schuld stellt. Es vergeht ja einige Zeit zwischen dem Sehen einer Frau, dem Einladen zu sich in den Königspalast, dem Schlafen mit ihr, dem Feststellen der Schwangerschaft, den anschließenden Mordplänen und dem Mord. Und in der Rückschau, hier in Psalm 32, schreibt David über diese Zeit in Vers 3 und 4, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. David weiß eigentlich genau, was er falsch gemacht hat. Sein Gewissen drückt ihn, das wird hier sehr deutlich. Seine Sünde macht ihn lebensunfähig. Die nicht verarbeitete Schuld, die nimmt ihm die Kraft, den Alltag zu bewältigen. Gott schickt dann den Propheten Nathan und Gott sei Dank, David bricht zusammen und bekennt seine Schuld. In Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. In Psalm 51, dem Psalm direkt danach, nach dem Ehebruch, als er das geschrieben hat, sind es noch mehr Verse. Und die Ausdrücke sind da noch persönlicher. Ich habe sie mal rausgeschrieben. David spricht Gott an und sagt, sei mir gnädig, tilge meine Sünden, wasche mich rein, reinige mich, entsündige mich, verwirf mich nicht, errette mich. Und er bekennt, an dir allein, Gott, habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Und dann kommt so gegen Ende das Sehnen zum Ausdruck, wo er sagt, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Jetzt stellt euch das mal vor, der König von Israel, der bekannteste und mächtigste Mann im Staat, schreibt einen Psalm und macht alles damit öffentlich. Das ist so, als wenn jemand heutzutage auf seine Website einen Post setzt und 5 Minuten später weiß es die ganze Welt. Und sowohl in Psalm 32 als auch in Psalm 51 schreibt David davon, dass er andere warnen will, dass er anderen helfen will, denen es ähnlich geht. Warum? Damit sich die Leute zu Gott bekehren, damit sie umkehren von ihrer Schuld. Und in unserem Psalm hier stellt David dann in Vers 10 fest, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Und darum kann David diesen Psalm und auch Psalm 51 so zuversichtlich schreiben, trotz allem. Und das finde ich so überwältigend, wenn man Davids Psalm mal so durchliest, dann sieht man, mit wie viel Variation er immer wieder dasselbe schreibt und sagt, Gott ist barmherzig. Wir alle sind schuldig, wir alle sind Sünder, aber Gott ist voller Güte. Gott, vergib uns unsere Schuld. Ich habe jetzt eine Frage an euch, die meine ich echt. Wie würdet ihr die Beziehung zwischen David und Gott beschreiben? Einfach ein Wort oder einen kurzen Ausdruck. Wie würdet ihr die Beziehung zwischen David und Gott beschreiben? Laut, sodass wir es alle hören. Vertraut? Treu? Gestört? Keine Angst?
Authentisch und lebendig.
Gut. Ich habe mir Stichpunkte gemacht, geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ich habe geschrieben, die Beziehung ist ehrlich, intensiv, sie geht in die Tiefe, sie wächst über die Jahre, sie bleibt lebendig und frisch. Sie geht sicher durch Höhen und Tiefen und die Beziehung lebt von einem Miteinander. Es ist keine Einbahnstraße. Gott redet und David hört zu. David redet und Gott hört zu. Und die Beziehung ist geprägt von Vertrauen und von Zuversicht. Und ich glaube ganz sicher, David ist bei Gott geborgen. Noch eine Frage. Wie denkt ihr, wie David Gott beschreiben würde? Vor allem, wenn ihr jetzt ans Thema Schuld und Vergebung denkt. Welches Bild hat David von Gott? Welches Bild hat David von Gott? Gott ist gnädig. Souverän. Habe ich, glaube ich, schon mal gehört, ja? Verlässlich. Richter. Ja. Ist auch wieder ähnlich. Ich glaube, David würde sagen, Gott ist heilig und er ist barmherzig. Er tut Wunder, er tröstet, er ist zornig auf Sünde, er ist lebendig und gegenwärtig, er bietet Schutz und Weisheit und Leitung, er hält es aus, wenn man ihm Fragen stellt und bei ihm ist man geborgen. Ich sagte vorhin schon, ich bin mal durch die Psalmen gegangen, einmal so durchgerauscht durch Davids Psalmen und es ist wirklich überwältigend zu sehen, welche tiefe Beziehung David zu Gott hat. Wirklich innig, wirklich tief. Und ich lese jetzt nur aus einem Psalm zwei Verse. Psalm 86. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Also wer die Psalmen von David liest, der merkt, dass David Gott kennt. Der hört ihn reden und er ist im Gespräch mit ihm. Und bei David liest man etwas von der Ehrfurcht gegenüber Gott und gleichzeitig von der Nähe. Und er vertraut diesem Gott vollkommen und er macht das einzig Richtige mit seiner Schuld. Er bereut sie, er bekennt sie und er lässt sie. Er lebt von der Güte und von der Vergebung Gottes. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie König Saul mit Schuld umgeht. Und wir finden die Geschichte von Saul im ersten Buch Samuel ab Kapitel 9. Saul ist eben der erste König von Israel. Gott erwählt ihn aus. Der Prophet Samuel salbt ihn zum König und er begleitet ihn auch über die Jahre und ist oft im Kontakt mit Saul. Saul ist groß gewachsen, er sieht sehr gut aus, er ist intelligent und Gott gibt ihm Weisheit, die er braucht zum Regieren. Und Saul ist zuerst schüchtern, aber das Volk merkt ganz schnell, dass Gott ihn auserwählt hat und bestätigt ihn als König. Und dann fängt Saul an, Krieg zu führen gegen die Völker, die Israel bedrängen. Und so kommen wir dann ins Kapitel 13 vom 1. Samuel-Buch. Und da ist die erste Geschichte, die etwas mit Schuld bei Saul zu tun hat. Und wir hören auf die Verse 5 bis 14. Und ich habe Volker Ziegenbruch gebeten, das vorzulesen.
Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel. 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres, und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas, östlich von Beth Aven. Als aber die Männer Israels sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordans ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal, und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er 7 Tage, bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Da sprach er: Bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer dar. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihn den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich: Nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten.
Was passiert hier? Saul bekommt es mit der Angst zu tun. Die Philister, die sammeln sich zum Kampf und aus Israels Reihen laufen langsam aber sicher die Soldaten weg. Wo bleibt bloß Samuel, der das Opfer bringen soll? Es war ja abgesprochen, dass er nach 7 Tagen kommen würde. Und Saul weiß, dass nur Samuel ein Opfer bringen darf. Trotzdem tut er das Verbotene, das heißt, er sündigt. Begründung: Die Philister werden bald zum Kampf blasen, zum Angriff, und es ist noch nicht geopfert worden. Das Opfer wird Gott gnädig stimmen und dann muss er uns ja den Sieg schenken. Wirklich? Ist das, wie Gott handelt? So, wir machen so einen Handel mit Gott. Ist das ein Ausdruck von Vertrauen? Samuel antwortet Saul: Du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Ich lese nochmal den Vers 14 und dann lese ich weiter Vers 15 und 16. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Die übrigen vom Volk aber zogen hinter Saul her, dem Kriegsvolk entgegen, von Gilgal hinauf nach Gibea in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihnen war, blieben in Gibea in Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Michmas. Habe ich jetzt hier was in der Geschichte ausgelassen? Es geht weiter, als wäre alles beim Alten. Gott klagt Saul an, dass er das Gebot übertreten hat, und er erklärt ihm, dass das Königtum von ihm genommen wird. Und Saul macht weiter, als wäre nichts gewesen. Nimmt Saul Sünde nicht ernst? Nimmt Saul Gott nicht ernst? Oder kennt er Gott nicht wirklich? Oder weiß er nicht, dass Gott barmherzig ist? Wenn wir unsere Sünde von Herzen bekennen, dass es einen Weg zurück gibt. Wir springen jetzt 2 Kapitel weiter und dann sehen wir zum zweiten Mal, wie Saul mit Sünde umgeht. Zuerst 1. Samuel 15, 1 bis 3 und dann 7 bis 11.
Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen, und an allem Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken, was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und seinem Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht.
Wenn ich das so lese, dann kann ich es eigentlich nicht fassen. Wie kann Saul so etwas tun, nachdem er klare Anweisungen von Gott bekommen hat? Gott benennt das Problem bei Saul. Er sagt, du hast dich von mir abgewandt. Und Samuel ist entsetzt. Und er klagt vor Gott und er ringt die ganze Nacht mit ihm. Er leidet unter diesem Urteil Gottes, das jetzt zum zweiten Mal ausgesprochen worden ist. Am Ende gehorcht er Gott und tut das, was Gott ihm aufträgt. Er geht am nächsten Morgen zu Saul und konfrontiert ihn mit seiner Sünde. Und wir hören jetzt den Rest der Geschichte.
Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete Saul: Halt ein! Ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Er sprach: Sag an. Samuel sprach: Ist's nicht so? Obschon du vor dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin, vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Saul antwortete Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr gesandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde, wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Da sprach Saul zu Samuel: Ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Herrn Wort verworfen, und der Herr hat dich selbst auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Und als sich Samuel umwandte, um wegzugehen, ergriff ihn Saul bei seinem Zipfel des Rocks, aber der riss ab. Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Saul aber sprach: Ich habe gesündigt. Aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volks und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an.
Vielen Dank, Volker. Eben haben wir gesehen, wie David mit Sünde umgeht, als Nathan ihn konfrontiert. Wie geht Saul jetzt mit Sünde um? Was passiert hier? In dieser Geschichte verdreht Saul jetzt die Fakten. Er hat eben nicht das getan, was Gott gesagt hat, aber er besteht zuerst darauf, dass er Gott gehorsam war. Und dann lügt er einen Grund zusammen, warum die guten Tiere noch am Leben sind. Und schließlich ist das Volk schuld, dass es so weit gekommen ist. Wie kann man nur? Also ich könnte mich empören. Aber halt, David hat eigentlich genau das Gleiche gemacht. Erstmal vertuschen, erstmal einen Ausweg suchen, schließlich sogar morden. Und das ist nicht so anders als bei Saul. Aber warum geht die ganze Geschichte am Ende anders aus? Warum bleibt David der Mann nach Gottes Herzen und Saul wird verworfen? Ich glaube, einen Hinweis bekommen wir hier bei Sauls Reaktion. Er sagt: Ich fürchte das Volk. Bitte komm jetzt mit mir und ehre mich vor den Ältesten und vor dem ganzen Volk. Ich will keine Blamage vor ihnen. Sauls Menschenfurcht, die ist größer als seine Gottesfurcht. Nach außen hin soll der Schein erstmal gewahrt bleiben. Und das Bekenntnis spricht er zweimal aus: Ich habe gesündigt. Das ist eigentlich nur ein Lippenbekenntnis. Mit den Lippen, ja, im Herzen gar nichts bekannt. David bekennt Sünde sogar öffentlich. David kehrt von dem eingeschlagenen Weg um und er schlägt einen neuen ein. Es reut ihn, was er gemacht hat. Und David erkennt an, dass Gott das Recht hat, ihn zu strafen. Und er erträgt auch die schweren Strafen, die kommen. Er hadert nicht mit Gott. David beschreibt seine dunklen, schwierigen Erfahrungen und er stellt sie ins Netz. Oder damals schrieb er die Psalmen. Und er tut das, um andere zu warnen. Und als David auf Sünde aufmerksam gemacht wird, zumindest beim zweiten Mal, Gott sei Dank, er nimmt es ernst und er bekennt seine Schuld. Und geht's uns nicht auch oft so? Mir geht's oft so. Wir haben Schuld in unserem Leben. Wir wissen eigentlich genau, was wir falsch gemacht haben. Und dann schickt Gott einen Propheten, einen Bibeltext, eine Predigt, ein Lied, einen Umstand, der uns trifft. Vielleicht drückt uns unser Gewissen oder ein Freund kommt und möchte mit uns reden. Und wie reagieren wir dann? Alles bleibt beim Alten. Einfach ignorieren, bekennen, aber dann weitermachen wie bisher, leugnen, ein bisschen verschönern, ein bisschen abmildern, rechtfertigen, bereuen, bekennen und dann umkehren, einen neuen Weg einschlagen. Oder sind wir so vor Furcht und Scham wie gelähmt? So ging es mir viele Jahre in meinem Leben. Vor Furcht und Scham wie gelähmt. Aber welches Bild haben wir von Gott? Können und wollen wir Gott vertrauen? Glauben wir, dass er uns liebt und dass er vergibt? Ich bin davon überzeugt, dass unser Umgang mit Schuld, unser Umgang mit Sünde ganz eng damit zusammenhängt, welches Bild wir von Gott haben, wie wir Gott sehen und wie unsere Beziehung zu Gott ist. Und darum möchte ich euch zwei Fragen mit nach Hause geben. Wir haben eben über die Beziehung zwischen David und Gott nachgedacht. Ihr habt ein paar Antworten gegeben. Jetzt ist meine Frage an euch: Wie würdet ihr die Beziehung zwischen Saul und David beschreiben? Saul und Gott beschreiben? Welches Bild hat Saul von Gott? Und meine zweite Frage, die steht auch auf eurem Zettel: Wie ist eure eigene Beziehung zu Gott? Welches Bild habt ihr von Gott? Und ich möchte euch bitten, setzt euch heute hin, in Ruhe zu Hause und denkt über diese Fragen nach. Welche Beziehung habe ich zu Gott? Was ist mein Bild von Gott? Oder gerne auch gleich beim Kaffee im Foyer, sprecht mal über diese Frage. Wie ist meine Beziehung zu Gott? Und wenn es jemand gibt, der sagt, ich möchte meine Schuld nicht wieder mit nach Hause nehmen, dann bitte ich euch, sucht euch jemanden, mit dem ihr gleich beten möchtet. Oder kommt nach vorne zu den Bänken, da gibt es Leute, die mit euch gerne beten und die das auch vertraulich behandeln. Ich bin auch dazu bereit, ich bin auch gleich hier vorne. Aber geht nicht nach Hause, wenn ihr merkt, da ist Schuld und die möchte ich benennen, bekennen und umkehren. Und ich möchte schließen mit einem Vers, den wir vorhin gemeinsam gelesen haben. Das ist nämlich eine wunderbare Ermutigung aus Gottes Wort. Die steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen.
speaks a better word than all the empty claims I've heard upon this earth. Speaks righteousness for me and stands in my defense. Jesus, it's your blood. Your blood speaks a better word than all the empty claims I've heard upon this earth.
Durch Gnade steh ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrt ich kam mich vor den Thron.
Ja, wir kommen zum Ende unseres Gottesdienstes. Ich möchte mal erinnern an die Flyer. Nehmt da richtig viele von mit, dass eure ganzen Bekannten, Freunde, Kollegen, Nachbarn alles ein Ding in die Hand bekommen und merken, dass hier richtig was los ist. Und nochmal möchte ich wirklich sehr an euch ans Herz legen. Wenn du das Gefühl hast, hinter dir steht so ein Same und legt dir schwer die Hand auf die Schulter, dann heißt das, du sollst es mit Gott reinen Tisch machen. Und da ist dann Gelegenheit zu. Da sitzen also wirklich tolle Leute, die Zeit haben und die Liebe haben, zuzuhören und mit dir zu beten. Dann die anderen, ja, möchte ich einfach einladen zum Verweilen im Foyer bei einer guten Tasse Kaffee oder Tee oder Kaltgetränken und vielleicht auch Platz zu machen, dass hier Leute ungestört reden können. Haben wir eigentlich heute Leute, die zum ersten oder zweiten Mal hier sind? Gäste? Alle anderen Gäste möchte ich wirklich ermutigen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Am Infopunkt, da sind Leute, die für Fragen zur Verfügung stehen, die vielleicht helfen können, einen Hauskreis zu finden, wenn jemand die Gemeinde näher kennenlernen möchte. Oder andere Veranstaltungen vielleicht, wo man die Gelegenheit bekommt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, ich möchte jetzt Anke bitten, uns den Segen zu sprechen. Und wir stehen dazu auf. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns alle so an die Hand nehmen, auch so über die Gänge weg, dass der Segen so richtig durch die Gemeinde so einmal durchblitzt.
Ich lese uns den Segen aus dem 2. Thessalonicher Brief. Jesus Christus selbst aber, unser Herr und Gott, unser Vater, der uns liebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und sichere Hoffnung schenkt, ermutige eure Herzen und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und Wort. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.